steigen wir gar nicht ein. Aber wir nehmen dann doch noch eine steile Kurve. Eichhörnchen. Die haben die Angewohnheit, dass sie im Herbst anfangen, Nüsse zu sammeln, die dann zu vergraben in ihren Verstecken, damit sie dann im Winter überleben. Bei Eichhörnchen ist es nämlich so, dass sie nicht wie andere Tiere sich eine dicke Fettschicht anfressen, sondern sie sitzen dann in ihrem warmen Nest im Winter. Und wenn sie Hunger bekommen, verlassen sie das Nest und graben nach ihren Nüssen. Bis zu 10.000 Nüsse tut so ein einzelnes Eichhörnchen pro Saison vergraben. Und beim Verstecken ist es sehr ordentlich, weil Mandeln kommen nicht in das gleiche Versteck wie Walnüsse. Und Haselnüsse kommen nicht in das gleiche Versteck wie Eicheln. Das hat auch einen guten Grund, weil Eichhörnchen anhand vor allem des Geruchs ihre Beute oder ihr Futter wiederfinden. Und umso eindeutiger es nach Haselnüsse riecht, umso leichter finden sie das Versteck wieder. Mindestens zwei Dinge haben wir Menschen mit Eichhörnchen gemeinsam. Wir können sehr gut sein im Einsammeln und Bewahren, Verstecken und Vergraben. Und wenn die Zeit reif ist, Dinge wieder auszugraben. Wenn wir als Gemeinde in der Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, kommt es dazu, dass wir aneinander schuldig werden und sündig werden aneinander. Durch Gedanken, die wir über den anderen haben, durch Worte, die wir verlieren, durch Dinge, die wir tun und oft auch durch Dinge, die wir unterlassen. Wenn wir aneinander schuldig werden, vergraben wir oft die Sünde des anderen, auch unsere eigene, irgendwo in den Verstecken. Dann an verschiedenen Orten ploppt es wieder aus, wird es wieder ausgegraben, hervorgeholt. Das Problem dabei ist, wenn wir uns so verhalten wie Eichhörnchen, sind es unsere Beziehungen, die leiden, sie erkalten. Christliche Gemeinschaft hat irgendwann dann keine Ausstrahlungskraft mehr. Der Heilige Geist wird enorm gedämpft. Gottes Idee für Beziehungen in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinschaft, ist aber ein versöhntes Miteinander, Vergebung und Versöhnung. Wir haben in den letzten Wochen in den Predigten festgestellt, was Vergebung ist, was nicht, was Versöhnung ist, was nicht. Und Chuck Lawless, der beschreibt ganz gut, worum es hier heute auch in der Predigt gehen soll. Vergebung ist harte Arbeit, sagt er. Sie braucht oft Zeit. Selten bedeutet sie zu vergessen. Sie führt nicht immer schnell zu neuem Vertrauen. Manchmal führt sie nicht einmal zu Versöhnung. Sie ist jedoch viel mehr wert als das, was wir bekommen, wenn wir uns entscheiden, nicht zu vergeben. Ich finde das Zitat und auch einige andere Punkte von der Predigt auf dem Handout, das liegt draußen aus. Das Thema Vergebung und Versöhnung wird auch mit dieser Predigt sicher nicht abgeschlossen sein. Wir möchten uns aber bei weiteren Aspekte angucken von dem Thema, wo uns vielleicht dazu helfen können, näher an dieses Ziel herankommen, das sich Gott von unseren Beziehungen untereinander gedacht hat. Sein Ziel ist, dass wir fehlerhafte Beziehungen leben, die durch Vergebungsbereitschaft und einem versöhnten Miteinander in dieser Welt Ausdruck geben, auffallen. Und damit die Schönheit von Christus hier darstellen. Fehlerhafte Beziehungen, die durch Vergebungsbereitschaft und versöhnten Miteinander gekennzeichnet sind. Es ist ja so, dass wenn wir in Konflikte kommen und aneinander schuldig werden, sind wir manchmal Täter, sind wir manchmal Opfer und oft sind wir beides. Welche konkreten Schritte können wir unternehmen, wenn wir so als Täter oder Opfer aus so einem Konflikt herausgehen? Wir möchten uns diese zwei Aspekte oder diese zwei Sichtweisen, Perspektiven ein bisschen anschauen. Was heißt es, als Täter da aktiv zu werden und was heißt es, als Opfer aktiv zu werden? Gott schenkt dir in seiner Gnade durch seinen Geist die Einsicht, dass du etwas gedacht hast, etwas gesagt hast, dich verhalten hast oder etwas unterlassen hast, was den anderen verletzt hat. Manchmal macht der andere dir auch klar, dass du an ihm schuldig geworden bist. Und Gott hat dir gezeigt, dass du dich wirklich versündigt hast. In einem Konflikt, der vielleicht auch schon länger da ist, hast du im Gebet oder auch in der Seelsorge oder mit einem guten Freund zusammen sortiert, herausgefunden, wo du verantwortlich bist. So herausgeschält, wo wirklich das ist, was du getan hast. Und neben dem, was der andere vielleicht falsch gemacht hat, weißt du jetzt Bescheid über deine Schuld. Dann ist es ja dran, um Verzeihung zu bitten. Und in dem Fall ist um Verzeihung bitten ja auch kein Fall Zeichen von Schwäche, sondern eben von Verantwortung, von charakterlicher Größe und Stärke. Paulus sagt in Römer 12, Vers 18: Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wie können wir das als Täter konkret umsetzen, wenn es möglich ist und soweit es an dir liegt? Wo liegen deine Möglichkeiten? Ich möchte einfach ein paar mögliche Verhaltensregeln nennen. Das erste ist, was wahrscheinlich in deiner Möglichkeit liegt, ist, ehrlich zu sein. So ein schnelles Sorry ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Andere merken, ob du es ernst meinst oder ob du einfach nur beschwichtigen willst. Bleib also aufrichtig. Lass den anderen dein Herz sehen. Oberflächlichkeit, das spielt schnell eine Entschuldigung runter und führt nicht zum gewünschten Ziel. Zweite ist vielleicht auch wichtig, dass man sich persönlich entschuldigt. Steh selbst für deine Fehler ein, die du gemacht hast. Schick nicht irgendwie einen Dritten, vorweg oder klär das auch nicht am Telefon. Treff dich am besten mit der Person. Besser auch nicht zwischen Tür und Angel. Oder dann, wenn gerade die Emotionen am Hochbrodeln sind. Manchmal bei uns fällt es ja wirklich auch schwer, das Innere nach außen so ein Stück weit zu kehren. Oder der andere verweigert dir sogar das Gespräch. Vielleicht besteht dann wenigstens die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben. Das Dritte ist vielleicht, dass du keinen Gegenangriff startest. Also neue Vorwürfe, Verklärungen und Anklagen, die haben bei einer Entschuldigung keinen Platz. Übernimm Verantwortung für deine Fehler und dabei belass es. Such keine Ausreden und spiel auch die Schuld nicht herunter. Wenn man sich dann mal vergeben hat, ist immer noch genügend Zeit, einzelne Punkte davon zu klären und in diesen Prozess von der Versöhnung einzusteigen. Vierte ist, sich in den anderen hineinfühlen. Wenn du dich nur aus Pflichtbewusstsein entschuldigst, bringt es wahrscheinlich wenig. Erklär das dem anderen, dass du verstehst, warum der andere vielleicht sauer ist oder enttäuscht ist. Sei, dass du dir Gedanken gemacht hast, was da vorgefallen ist, welche Konsequenzen dein Fehler auch hatte für die andere Person. Bring Wertschätzung ihm entgegen, indem du Anteil nimmst. Das fünfte kann vielleicht sein, dass du Dinge auch wieder gut machst. Oft, nein, immer kann Geschehenes nicht rückgängig gemacht werden, aber man kann doch einiges davon wieder sortieren und wieder gut machen. Voraussetzung würde ich sagen, an der Stelle ist auf jeden Fall, dass der Fehler auch tatsächlich verziehen wurde. Manche Dinge sollten tatsächlich nie wieder passieren. Und spricht es dann auch aus. Auch durch das Verhalten zeigst du, dass es dir leid tut. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und in einer persönlichen Beziehung mit ihm lebt, der hat den Heiligen Geist bekommen. Und dieser Geist, von dem spricht die Bibel auch, dass er der Geist der Wahrheit ist, der uns führt in alle Wahrheit, der Erkenntnis schenkt von Sünde. Und wir wollen hier nicht irgendwie verkrampft nach irgendwelchen Fehlern und Versäumnissen graben, wo vielleicht gar keine sind. Aber lass uns doch gemeinsam dafür beten, dass Gottes Geist uns, jedem Einzelnen von uns, Erkenntnis schenkt, wo wir vielleicht wirklich schuldig geworden sind. Eben, wie es Römer 12, Vers 18 sagt, so vieles, wo an uns liegt. Hat diese Haltung vom selber Schuld zuzugeben, also in dieser Täterrolle hinzustehen und zu sagen, ich war falsch, dem wollen wir besonders viel Raum geben. Jetzt schon am Versöhnungsanlass am 24. Februar, den wir planen, und auch darüber hinaus. Was ist mit der Perspektive des Opfers, wenn du hauptsächlich der Leidtragende bist? Die Verletzung, die sitzt tief, und die Verbitterung hat unser Herz schon ordentlich überwuchert. Kann sich manchmal anfühlen wie so ein Berg erklimmen, wenn man diese Sünde des anderen wieder hervorbringen muss, wo man verletzt worden ist. Es ist schon ein hartes Erklimmen, um überhaupt zu sagen, dass ich dir vergebe. Und dann das auch noch, wie uns die Bibel auffordert, das von Herzen zu tun. Es gibt in uns eine Stimme, die dazu neigt, die Beleidigungen der anderen immer wieder unfreiwillig und ständig zu wiederholen in uns drin. Immer wieder wird es auch dadurch auch ausgegraben. Da ist der anfängliche Schock über die Verletzung und die weicht dann allmählich von dem Wachsenden, wie konnte der mir das nur antun? Und je vertrauter die Beziehung war, desto größer ist auch die Gefahr zu verbittern. Und es ist ja so, dass wir in der Gemeinde uns besonders nah sind oder es immer wieder vorkommt, dass wir Glaubensgeschwister ganz nah uns heranlassen, intime Beziehungen miteinander leben. Das wusste auch David, er schreibt in Psalm 55, Vers 13 und 14. Es ist ja nicht mein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich noch ertragen. Nicht jemand, der mich schon immer gehasst hat, spielt sich gegen mich auf. Vor einem solchen könnte ich mich noch verbergen. Aber nein, du bist es, ein Mann, der mir nahe stand, mein Freund und Vertrauter. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit meinen eigenen Sünden weiß ich ganz gut inzwischen, wo ich damit hinkommen muss. Zum Kreuz. Aber wie gut ist es eigentlich in meinem Herzen oder wie gut kann mein Herz die Sünden des anderen dort am Kreuz abladen? Es gibt eine uralte Hilfe, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Und diese uralte Hilfe ist ein Schlüsselbegriff in Gottes Wort, findet in einer Person vom Evangelium einen vollen Inhalt. Es ist die Liebe. 4. Mose 19, Vers 17 und 18, da lesen wir: Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Damit sind die Schwestern eingeschlossen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Dieser Text, den finde ich sehr hilfreich, wenn es darum geht, Verletzungen zu tragen, die andere mir zugefügt haben. Erstens sagt mir der Text, dass ich meinen Bruder in meinem Herzen nicht hassen soll. Wie sieht es praktisch aus? In dem Moment der Begegnung mit dem anderen schlage ich ihm nicht die Fäuste um die Ohren. Ich reagiere nicht unfreundlich oder kalt. Dieses Gebot, das verbietet mir die Sünden des anderen, wie so ein Eichhörnchen die Nuss, das Eichhörnchen die Nuss vergräbt, die Sünde des anderen an mich zu nehmen, in meinem Herzen zu bewahren und zu vergraben. Dein Herz soll kein Versteck für die Sünden sein, die der andere an dir vollzogen hat. Zweitens sagt dieser Text hier in 3. Mose 19 aber auch, dass ich gegen andere sündigen kann, wenn sie an mir sündig geworden sind. Da heißt es ja, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Das ist dieses Phänomen von Täter, Opfer sein und vielleicht beides gleichzeitig. Und spannend ist, dass es Gott hier mehr darum geht, meine gegenwärtige oder zukünftige Sünde anzusprechen, als um die Sünde der Vergangenheit zu reden und das Unrecht, was mir die Person angetan hat. Und das finde ich eine ganz schöne Zumutung, wenn ich doch eigentlich das Opfer bin. Und Schuld, der andere an mir schuldig geworden ist. Und Gott legt hier den Fokus auf meine Sünde, die ich eventuell tue. Damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Wenn ich über die Schuld des anderen nachdenke, innerlich die Verbrechen zähle und Notizen mache, was der andere alles verbockt hat, führt es zu ungesunden Früchten. Das lesen wir hier auch noch in diesem Text. Vers 18 heißt, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Also wenn du das für dich behältst, was da ist an Sünde, dann hast du Rachegelüste. Dann wirst du nachtragend sein. Ich habe das Bedürfnis, dass entweder die Rechnung beglichen wird, also Rache geübt wird, oder ich weigere mich weiterhin in Beziehung mit dem anderen zu leben. Ich bin nachtragend, ich trage Groll in mir. Aber was mich an dem Text am meisten beeindruckt, ist nicht die sündige Art und Weise, wie ich auf die Sünden anderer reagiere, sondern welche Alternativen Gott mir hier bietet. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, heißt es da jetzt, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst mit der Person sprechen. Nicht hassen, sondern zum anderen gehen. Mit ihm sprechen. Und vorsichtig, wir wollen hier von den normalen Umständen reden in der Gemeinde. Von Sünden, die im Bereich des Normalen liegen. Es ist hilfreich, Sünde beim anderen anzusprechen, wenn für dich keine Gefahr besteht. Vielleicht körperlich sogar verletzt zu werden. oder die Möglichkeit besteht, dass in deiner Seele sowas wie eine Retraumatisierung stattfindet. Das ist oft der Fall, wenn es darum geht, dass du, wenn du missbräuchliche Situationen erlebt hast. Darum geht es nicht. Das ist sicher sensibler und wichtiger, wenn da genauer und sorgfältiger mit uns gehen. Geh hin zum anderen und nicht weg von ihm, um es dann vielleicht mit den anderen Leuten zu teilen, die in deinem Umfeld sind, oder es gar sogar in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Jesus fordert uns in Matthäus 18, Vers 15 auch dazu auf: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Geh zu dem anderen nicht, um ihn zu verletzen, um sich an ihm zu rächen oder wie so neue Energie zu bekommen für den Groll und die Bitterkeit, die du in dir hast. Du musst nicht noch mehr bittere Nüsse verstecken. Du sollst nicht hassen, sondern zweitens freundlich und deutlich kommunizieren. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Hier im Hebräischen klingt etwas davon an, was es heißt, die Wahrheit in Liebe zu reden. Vers 4, Vers 15, Paulus: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und mit allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich erwische mich oft dabei, schon genau verstanden zu haben, was der andere eigentlich gesagt hat und genau interpretieren zu können, wie er es gemeint hat. Aber ist das dann schon tatsächlich die Wahrheit? Ich glaube kaum. Besser ist es, wenn wir zum anderen gehen und sagen, was wir beobachtet haben, welchen Eindruck wir durch das Verhalten des anderen gewonnen haben. Ich weiß nicht, oft ist es wahrscheinlich so, ich treffe mal diese kühne These, dass der andere gar nichts davon wusste, dass er an dir schuldig geworden ist. Mit diesem auf den anderen zugehen, freundlich und deutlich zu kommunizieren, gibst du ihm überhaupt die Möglichkeit, die Sache zu bereuen. Dritte, du sollst nicht hassen, aber dich lieben, ihn lieben wie dich selbst. Ja, da ist die Liebe wieder. Beim Thema Vergebung, Versöhnung kommen wir einfach nicht um diese uralte Hilfe drumherum. Matthew Henry, Pfarrer aus dem 17., 18. Jahrhundert, der soll gesagt haben: Wir tun uns oft Unrecht, aber wir verzeihen uns dieses Unrecht bald. Und das verringert nur selten unsere Liebe zu uns selbst. Und ebenso sollten wir unseren Nächsten lieben. Also ich kann Ausdauer und Geduld mit mir selber haben. Und das soll ich auch mit meinen Nächsten haben. Meine eigenen Schwachheiten ertrage ich schon ein ganzes Leben lang. So ertrage ich auch die Schwachheiten meines Nächsten. Ich blicke großzügig über meine Schwäche hinweg und das Böse rechne ich mir in der Regel nicht zu. So bin ich auch in Sachen Schwäche großzügig mit meinem Nächsten. Meine Selbstliebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und kann auch sehr viel erdulden. Deshalb erträgt meine Nächstenliebe alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles für den anderen. Und kann auch sehr viel vom anderen erdulden. Ihr merkt, worauf ich hier hinaus will. Hasse deinen Bruder nicht, nein, liebe ihn wie dich selbst. Und das geht nur, wenn wir die Liebe Gottes selbst erfahren, weil sie alles trägt, weil sie alles glaubt, hofft alles und sie erduldet alles. Mit der geschenkten Liebe Gottes wirst du auch deinen Nächsten lieben können, wie dich selbst. Kann sehr unangenehm sein, den Bruder oder die Schwester zur Seite zu nehmen und ihn von den wahrgenommenen Verfehlungen zu erzählen. Sollen wir also dieses Unangenehme wirklich tun? Ganz einfach, ja. Weil Gottes Wort uns dazu auffordert. Aber das ist keine Aufforderung für die Fehlersucher unter uns. Dieser Text ist nicht dazu da, um uns zu ermutigen, alle Sünden anzusprechen, die wir sehen. Und er beseitigt auch nicht diesen Aufruf in 1. Petrus 4, Vers 8, wo es heißt, dass die Sünde anderer mit Liebe zugedeckt wird, überdeckt wird, bedeckt wird. Es ist vielmehr ein Wort für uns heute Morgen, das anregen soll, miteinander zu reden, wo wir bisher vielleicht bitter geschwiegen haben. Mut zu haben, wo bisher Feigheit war. Und es regt auch an, den Boden für die Liebe vorzubereiten, wo eine ganze Weile Hass in Beziehung war. Wo fangen wir jetzt also konkret an? Können Konflikten Täter oder Opfer sein? Oft sind wir beides. Wo fangen wir jetzt an, wenn wir Vergeben und Versöhnung anstreben wollen? Vielleicht mit dem Gebet, dass Gottes Geist uns unsere Sünden zeigt. Dass er uns Erkenntnis darüber schenkt, wo wir falsch gehandelt haben und andere verletzt haben. Und den Weg aus der Opferrolle vielleicht heraus, wenn es uns gerade schwerfällt zu vergeben, könnte das Gebet so lauten: Herr, ich möchte jetzt nicht vergeben, aber könntest du mich zur Vergebung bereit machen? Du hast alle meine Sünden vergeben und ich weiß, dass alles, was ich anderen vergebe, im Vergleich dazu, wie du mir vergeben hast, gering ist. Aber ohne dich kann ich das nicht schaffen. Bitte hilf mir. Vielleicht müssen wir das Gebet auch öfter wiederholen, bis Gott unser Herz erreicht und verändert. Und wenn er das tut, hilft er uns normalerweise auch, die Wunden der Person zu sehen, die uns verletzt hat. Klar, die Wunden des anderen, die tun das Vergehen nicht minder, rechtfertigen oder entschuldigen. Aber meine Einstellung zum anderen kann sich verändern, wird gemildert. Sobald ich den Wunsch vertieft habe, in mir vergeben zu wollen, beginne ich den Prozess der Versöhnung. Ich benenne, was passiert ist und welche negativen Auswirkungen die Handlungen und Worte der Person auf mich gehabt haben. Ich benenne auch das, was ich dabei verloren habe, was schwer war, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und manchmal schenkt Gott die Gnade und Vergebung geht ganz schnell. Oft ist Vergebung aber eine anfängliche Entscheidung, einfach mal von der Bitterkeit loszulassen. Und dann ein langer und anhaltender Prozess, der schließlich sogar zur Versöhnung führen kann. Ja, vielleicht fängt es an mit dem ernsthaften Ringen im Gebet. Auf der einen Seite Sünde zu erkennen und auf der anderen Seite die Fähigkeit zu bekommen, Vergebung auszusprechen. Ich schließe nochmal mit dem Zitat von Anfang von Chuck Lawless. Vergebung ist harte Arbeit. Sie braucht oft Zeit. selten bedeutet, sie zu vergessen. Sie führt nicht immer schnell zu neuem Vertrauen. Manchmal führt sie nicht einmal zu Versöhnung. Sie ist jedoch viel mehr wert als das, was wir bekommen, wenn wir uns entscheiden, nicht zu vergeben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist an dieser Stelle klar und es darum geht zu vergeben und versöhnen. Wir stehen da und fragen, sollen wir wirklich vergeben? Wir verhandeln mit dir, wie oft wir vergeben sollen. Ja, wir wollen uns aber verändern lassen im Herzen durch dein Wort, das an der Stelle so eindeutig ist. Wir wollen unsere Geschwister, unseren Nächsten nicht hassen, sondern wir wollen auf ihn zugehen, mit ihm reden, wir wollen ihn lieben. Wir wollen die Selbstliebe, die wir für uns haben, auch übertragen auf den anderen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Bereitschaft schenkst, hinzuhören, deinen Geist in unserem Herzen wirken zu lassen, uns wirklich auch zu überführen von unseren Sünden. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns die Bereitschaft schenkst, zu vergeben. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deinen Geist. Amen. Thank you.